Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Von wegen kein Bock auf Arbeit. Die Deutschen haben noch nie so viel gearbeitet wie heute und das trotz Konjunkturflaute. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und der Studienautor Mathis Beckmannshagen wird uns gleich erklären, warum dennoch Arbeitskräfte fehlen. Nicht nur der Fachkräftemangel, auch der Klimawandel, der bedroht unseren Wohlstand. Und diese Klimaschäden, die werden voraussichtlich bis 2050 sechsmal höher ausfallen als die Kosten, die wir für den Klimaschutz aufbringen müssen. Auch zu dieser Berechnung gleich mehr. Beginnen wollen wir aber in Brüssel, wo die Staats- und Regierungschefs zur Stunde zusammenkommen, zu einem zweitägigen Gipfel, bei dem es vor allem um Europas Wettbewerbsfähigkeit gehen soll. Die Schocks der Pandemie und des Ukraine-Kriegs, die haben Spuren hinterlassen. Die Schulden sind hoch, die Wachstumsperspektiven mau und die Wirtschaftsblöcke USA und China, die preschen voran. Als Diskussionsgrundlage dient hier eine Analyse, die bei dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta in Auftrag gegeben wurde. Aus Brüssel berichtet Peter Capern.
Enrico Letta, fast 30 Jahre in der Politik, ein Jahr lang italienischer Ministerpräsident. Dieser Enrico Letta kennt seine Gegner und die seiner Arbeit.
Le plus grand ennemi de mon rapport va être le tiroir.
Der größte Gegner seines Berichts sei die Schublade, sagt Letta. Denn genau da sind bisher alle großen Vorschläge zur Fortentwicklung des Binnenmarkts gelandet. Trotzdem ist er zuversichtlich, dem Schicksal früherer Konzeptpapiere zum Herzstück der EU, dem Binnenmarkt, entgehen zu können.
Parce que le décrochage qui est en cours est à un niveau tel qu'on n'est plus en condition d'attendre.
Der wirtschaftliche Rückstand gegenüber China und den USA sei mittlerweile so groß, dass sich die EU einfach kein Abwarten mehr leisten könne, so Letta am Mittag in Brüssel. Dort hat er heute seinen Bericht vorgelegt. Morgen wird er darüber mit den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel diskutieren. Zwei von ihm vorgeschlagene Projekte dürften dabei im Zentrum stehen. Zum einen fordert Letta endlich die vollständige Entwicklung der Kapitalmarktunion.
Le single market dans les marchés financiers peut être ein Gamechanger.
Das könne ein echter Gamechanger sein, so Letta. Der Grund liegt auf der Hand. Die EU muss gigantische Investitionssummen mobilisieren für die großen Transformationsprojekte in den Bereichen Klima, Digitales und Verteidigung. Von 600 Milliarden Euro jährlich sprach kürzlich Ex-EZB-Chef Mario Draghi. Das geht nur, indem das Geld europäischer Sparer und Investoren auch in Europa bleibt und nicht etwa in den USA angelegt wird. Genau dafür soll der harmonisierte Kapitalmarkt sorgen. Das Projekt steht seit Jahren auf der politischen Agenda, die Umsetzung kommt aber nicht voran. Was fehlt, ist ein einheitliches Insolvenzrecht. Zudem sind sich die Mitgliedstaaten nicht einig, ob es eine zentralisierte europäische Aufsichtsbehörde geben soll. Der zweite zentrale Vorschlag Letters, die Entwicklung einer echten europäischen Industriepolitik.
And the European Industrial Policy is not the sum of 27 national industrial policies.
Und eine europäische Industriepolitik sei eben nicht nur die Summe von 27 nationalen Industriepolitiken. Denn die fallen höchst unterschiedlich aus, insbesondere im Volumen. Einige Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, haben tiefe Taschen. Andere können sich wegen ihres Schuldenstandes keine großen nationalen Subventionsprogramme leisten. Das Ergebnis könne ein wirtschaftliches Auseinanderdriften der Mitgliedstaaten sein. Letta schlägt deshalb europäische Subventionen vor, finanziert aus einem Topf, in den die Mitgliedstaaten einzahlen. Zustimmung dazu von Anna Cavazzini, der grünen Vorsitzenden des Binnenmarktausschusses im Europaparlament.
Ich finde es auch spannend, dass er sagt, wir müssen schauen, wie wir eine aktivere Industriepolitik machen. Aber das darf nicht zur Fragmentierung des Binnenmarktes führen. Und deswegen brauchen wir mehr europäische Investitionen. Und das ist das, was auch das Europäische Parlament schon seit langem fordert.
Im Rat sieht das aber ganz anders aus. Dort wird Letters Vorschlag absehbar die schon begonnene Debatte über gemeinsame Schulden befeuern. Ausgang überaus ungewiss.
Und mehr erfahren wir dann morgen beim EU-Gipfel. Das war erstmal Peter Kapern. Der Fachkräftemangel ist die größte Sorge der Unternehmen hierzulande, auch verstärkt durch heftige Arbeitskämpfe um die 4-Tage-Wochen in den letzten Monaten. Und es gibt einige Arbeitgeber und auch Politiker, die sagen, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, also mehr Arbeitsdisziplin, sonst können wir unseren Wohlstand nicht mehr halten. Die Diskussion um Arbeitszeiten und Arbeitsbereitschaft ist also in vollem Gange. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin kommt jetzt zu dem Schluss, die Deutschen arbeiten derzeit so viel wie nie. Die Beschäftigten kamen 2023 demnach auf rund 55 Milliarden Stunden. Das ist der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Und darüber konnte ich sprechen mit dem Studienautor Mathis Beckmannshagen. Und ich habe ihn vor der Sendung zunächst gefragt, wie passt denn das alles zusammen?
Ja, wir wollten mit der Studie genau diese Debatte ein bisschen mit Daten unterlegen. Und wenn man sich da anschaut, wie werden Arbeitszeiten gemessen, ist eben interessant zu sehen, wenn man sich die durchschnittliche Wochenarbeitszeit anguckt in Deutschland, die ist tatsächlich gesunken in den letzten Jahrzehnten. Wenn man sich aber gleichzeitig das Gesamtvolumen der geleisteten Stundenarbeit anschaut, da sind wir auf einem Rekordhoch momentan. Und ich finde, dieser letzte Punkt, der wird eben häufig oder kommt häufig ein bisschen zu kurz.
Reicht das denn jetzt aus, um die Arbeit, die wir hier haben, auch tatsächlich wegzuschaffen und den Wohlstand zu sichern?
Das ist schwer zu sagen. Also nichtsdestotrotz gibt es trotzdem im Fachkräftebedarf in Deutschland, dass das Thema so sehr in der Debatte ist, hat, denke ich, gute Gründe. Und dennoch ist es so, die Beschäftigten heutzutage arbeiten eben schon durchaus viel, beziehungsweise haben wir eben einen großen Zuwachs in der Erwerbsbeteiligung, insbesondere von Frauen in den letzten Jahrzehnten und dadurch auch dieses gestiegene Gesamtarbeitszeitvolumen.
Ist das denn der Schlüssel tatsächlich um den Fachkräftemangel, der sich ja absehbar wahrscheinlich noch verstärken wird, wenn die ganzen Babyboomer dann in Rente gehen? Ist das der Schlüssel tatsächlich, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, also mehr Frauen noch in den Arbeitsmarkt zu holen beziehungsweise die Teilzeitquoten runterzubringen?
Ja, wie Sie sagen, wird das durch die demografische Entwicklung auf jeden Fall noch ein wachsendes Problem sein mit dem Fachkräftebedarf. Und das allein, was Sie gerade angesprochen haben, also die Arbeitskraftpotenziale von Frauen noch mehr zu bergen, das allein wird das Problem auch nicht lösen. Aber dennoch sind da eben Potenziale vorhanden. Und da sollte man dann ansetzen, um das zumindest ein Stück weit zu mildern. Wie Sie schon gesagt haben, ist die Teilzeitquote bei Frauen sehr hoch. Und genau das sehen wir eben auch in den Daten. Insbesondere sieht man dort auch, dass Frauen sich häufig eine Ausweitung ihrer Arbeitszeit wünschen, diese aber scheinbar nicht realisieren können. Und dann fragt man sich eben, woran liegt das? Haben wir da noch Nachholbedarf bei der Betreuung von Kindern, also bei der Kita-Versorgung etc.? Wie sind die steuerlichen Anreize, die zum Beispiel vom Ehegattensplitting ausgehen, sodass es sich häufig für Frauen, die ja in vielen Beziehungen die Zweitverdiener sind, dass es sich häufig gar nicht lohnt, mehr zu arbeiten? Und ich denke, da sind Anknüpfungspunkte, wo man reagieren könnte.
Sie haben ja in Ihren Befragungen auch die Arbeitsbereitschaft jetzt abgefragt. Sie sagen, Frauen wollen eigentlich mehr arbeiten. Ist das bei Männern auch so oder wie sieht es da aus? Gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede und gibt es vielleicht auch altersbedingte Unterschiede?
Frauen sind tatsächlich häufiger unterbeschäftigt. Das heißt, etwa 15% im Jahr 2021 der Frauen sagen, sie würden gerne ihre Arbeitszeit ausweiten. Und bei Männern ist das deutlich niedriger der Fall. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch viele Frauen als auch Männer, die sagen, sie würden eher ein bisschen weniger gerne arbeiten, als sie tatsächlich tun. Und im Schnitt sind das sogar noch mehr. Also wenn man alle Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten realisieren würde, würde die Gesamtarbeitszeit etwas sinken.
Das heißt also, dieses Bedürfnis, die Arbeitszeit reduzieren, ist durchaus da.
Bei vielen ist das da, aber da reden wir nicht um substanzielle Mengen, sondern viele sagen eher, sie würden ihre Überstunden gerne ein bisschen abbauen.
In der Diskussion um Arbeitszeiten wird ja auch immer gerne so ein Generationenkonflikt aufgemacht. Auf der einen Seite also die Babyboomer, die viel Arbeitsdisziplin an den Tag legen. Auf der anderen Seite die Jüngeren, die Generation Z, die eben sehr viel Wert legen auf Work-Life-Balance, also dass sie noch genug Zeit haben für Freizeit und Familie neben ihrer Arbeit. Gibt es denn da tatsächlich Unterschiede bei der Bereitschaft zu arbeiten?
Wir haben uns das angeschaut, insbesondere für Familien, und dann sieht man nur leichte Unterschiede. Also Männer tatsächlich, insbesondere bei Männern, sieht man, dass die Arbeitszeiten eigentlich über alle Altersgruppen hinweg heute etwas niedriger liegen als noch vor 10 oder 20 Jahren. Bei Frauen dagegen ist das relativ konstant geblieben, sogar leicht angewachsen. Wenn man jetzt aber sich die Gesamtheit anschaut, dann sieht es natürlich wieder so aus, als ob die jüngeren Leute heute etwas weniger arbeiten wollen, weil der Anteil der Frauen heutzutage an allen Beschäftigten eben höher geworden ist und Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten.
Sagt Mathis Beckmann-Zagen vom DIW, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, über die Arbeitsbereitschaft hierzulande. Dass der Klimawandel auch volkswirtschaftlich ins Gewicht fällt, ist spätestens seit knapp 20 Jahren klar. Seit dem berühmten Stern Report, der Ökonom Nicholas Stern, der untersuchte damals im Auftrag der britischen Regierung erstmals dezidiert die wirtschaftlichen Folgen der Erderwärmung. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat nun eine neue Berechnung erstellt, wie sich der Klimawandel auf den Wohlstand auswirken wird bis zum Jahr 2050. Bei mir im Studio mein Kollege Georg Ehring. Was ist denn, Georg, dabei herausgekommen?
Die Klimaerwärmung bremst den Wohlstand der Welt ganz massiv. Bis 2050 kommen die Forscherinnen und Forscher auf knapp ein Fünftel weniger Bruttoinlandsprodukt durch die Klimaerwärmung. Die Fäden werden beziffert mit 38 Billionen Dollar und das pro Jahr. Das heißt nicht, dass die Wirtschaft schrumpft, sondern sie vergleichen eine Entwicklung mit und ohne Klimaerwärmung und kommen auf das Ergebnis, dass eben mit der Klimaerwärmung deutlich weniger Wohlstand produziert wird. Grundlage sind Daten aus vielen Weltregionen aus den letzten Jahrzehnten, die real passierten Schäden, die stattgefunden haben, und die werden dann hochgerechnet auf eine wärmere Welt, inwieweit man vermutet, dass diese Schäden sich dann noch intensivieren. Leonie Wenz ist eine der Autorinnen der Studie und sie sagte dazu dieses.
Zum Beispiel Folgen für die landwirtschaftlichen Erträge, aber auch dafür, wie produktiv wir arbeiten. Zum Beispiel, wenn es sehr heiß ist, es können Schäden der Infrastruktur geben. Und wir schauen uns das Ganze dann aggregiert an, also wirklich, welche Änderungen sieht man gesamtwirtschaftlich im Bruttoinlandsprodukt.
Die Schäden, die bis Mitte des Jahrhunderts auftreten, sind im Wesentlichen durch Emissionen verursacht, die schon stattgefunden haben, also die Emissionen der Vergangenheit. Da kann man also auch nicht mehr viel dran drehen. Es werden übrigens nicht alle klimaschädlichen Entwicklungen berücksichtigt. Langzeitfolgen von Hitzewellen werden berücksichtigt, von veränderten Regenmustern. Aber der Meeresspiegelanstieg, da kommen die Schäden erst noch. Das konnte man nicht berücksichtigen. Also die realen Entwicklungen werden eher noch schlechter sein als das, was in dieser Studie steht. Auch Dinge, die sich nicht in Geld ausdrücken lassen, zum Beispiel der Verlust von Menschenleben, das lässt sich nicht berücksichtigen. Es wird aber ganz klar gesagt, verringern lassen sich die Schäden in der Tat noch durch Anpassung an die Klimaerwärmung. Was in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts passiert, das hängt maßgeblich vom Klimaschutz ab, der jetzt gemacht wird oder auch nicht. Wenn weiter Business as usual läuft, also der Klimaschutz ignoriert wird, dann könnten die Schäden bei bis zu 60% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes liegen. Die Kosten des Klimaschutzes haben die Forscherinnen und Forscher übrigens auch beziffert. Die liegen bei etwa bei einem Sechstel. Das heißt, Klimaschutz lohnt sich wirtschaftlich ganz enorm.
In welchen Regionen sind die Klimaschäden denn besonders groß?
Fast alle Weltregionen sind betroffen, Deutschland auch. Wie die USA rechnen sie damit etwa 11% weniger Bruttoinlandsprodukt. Manche Regionen leiden aber besonders stark, so Leonie Wenz vom Potsdam-Institut.
Wir finden besonders große Schäden für Regionen in den Tropen, Regionen in Afrika, in Südasien auch. Und das sind Regionen, die ja historisch gesehen sehr wenig Verantwortung für den Klimawandel, für bisherige Emissionen haben. Und die oftmals auch sehr wenige Ressourcen haben, um sich anzupassen.
Soweit Leonie Wenz. Das Interview mit ihr ist morgen in der Sendung Forschung aktuell im Deutschlandfunk auch komplett zu hören. Diese Regionen brauchen also Hilfe, die da betroffen sind. Und das ist international anerkannt. Zahlungen fließen aber relativ wenig.
Sind die nun bezifferten Klimaschäden denn jetzt vergleichbar mit früheren Prognosen?
Ja, der Stern Report aus dem Jahr 2006 ist ja der erste, der das gebracht hat. Autor Nicholas Stern kam zu relativ ähnlichen Zahlen. Die Welt braucht sich nicht um Vermeidung, zwischen Vermeidung des Klimawandels und Wachstums zu entscheiden. Klimaschutz ist eine Voraussetzung für langfristiges Wachstum, sagte er schon damals, und er forderte einen CO2-Preis. Der ist aber erst in wenigen Weltregionen eingeführt und er ist auch nicht hoch genug bisher, um die Klimaerwärmung zu bremsen.
Über die Wohlstandsverluste, die durch den Klimawandel drohen bis 2050, waren das Informationen und Einschätzungen von meinem Kollegen Georg Ehring. Vielen Dank. Es geht nicht nur um Klimaschutz, wenn von der Elektrifizierung des Schienenverkehrs die Rede ist. Es geht auch um eine enorme Kosten- und Zeitersparnis. Schon jetzt sind Züge zwar in der Regel mit Strom unterwegs und gelten deshalb als besonders umweltfreundlich, doch auf vielen Strecken können sie aufgrund fehlender Oberleitungen hierzulande gar nicht fahren, sodass doch auf mehreren tausend Schienenkilometern noch Dieselloks zum Einsatz kommen. Knapp 2/3 des Schienennetzes sind elektrifiziert. 3/4 sollen es bis 2030 schon sein. Das ist das Ziel der Bundesregierung, das aber, das sagen Verkehrsverbände nun, nicht mehr zu erreichen sei. Dieter Nürnberger berichtet aus Berlin.
Die Elektrifizierung des Schienennetzes in Deutschland verlaufe weiterhin zu langsam und auch zu holprig. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist das Ziel von 75% elektrifizierter Strecken bis 2030 festgeschrieben. Und schon jetzt stehe praktisch fest, dass diese Vorgabe nicht mehr zu erreichen ist, verfehlt werde, so Dirk Pflege, Geschäftsführer des Verkehrsverbandes Allianz pro Schiene.
Es sind insgesamt 1100 Kilometer, die die Regierung in der Planung hat und man müsste aber rund 4.500 Kilometer Schienennetz elektrifizieren, wenn man auf die 75% kommen möchte. Das ist also eine sehr, sehr starke Zielverfehlung.
Bislang seien erst 62% des Netzes elektrifiziert. Das heißt, sie sind mit einer Oberleitung ausgestattet. Es brauche somit deutlich mehr Tempo. Wobei die Vorteile einer Elektrifizierung für die Verkehrsunternehmen auf der Hand liegen. Wenn weniger Dieselloks zum Einsatz kommen, spare dies natürlich Emissionen ein. Zudem benötige man weniger Zeit, da die Antriebslok nicht mehr getauscht werden müsse. Für Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr, beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV geht es somit auch um Kosten, Zeitersparnis und eine bessere Planbarkeit für die Schienenverkehrsbranche.
Es bietet den Eisenbahnen einen preiswerteren Antriebsmodus und einen, der berechenbarer ist. Wir haben zwar auch im Elektromarkt dann einige Verwerfungen gesehen in den letzten Jahren, aber grundsätzlich gilt, man hat weniger politische Verwerfungen bei den Preisen bei der elektrischen Energie und kann besser planen.
Auch bei der geplanten Generalsanierung einzelner Strecken, die im Sommer beginnen soll, mache sich das Problem bemerkbar. Unter diesem Stichwort werden wichtige Schienenabschnitte monatelang komplett für die Sanierung gesperrt werden. Die geplanten Umleitungsstrecken seien aber auch nur teils elektrifiziert. Für die Kunden des Personenverkehrs, aber auch für die Güterverkehrssparte seien dies unnötige Verzögerungen. Ohne Oberleitung werde es kein Wachstum auf der Schiene geben, prophezeit VDV-Experte Martin Henke. Die Elektrifizierung sorge auch für ein besseres Netz, was weniger anfällig sei.
Wenn alle Hauptstrecken elektrifiziert werden und überall, wo man die Gleise rausgerissen hat, wieder die hingelegt werden, dann hätten wir ein 100% leistungsfähigeres Netz, also doppelt so leistungsfähig.
Die Verkehrsunternehmen fordern daher eine Verstetigung der Finanzmittel für die Elektrifizierung und vor allem den Abbau bürokratischer Hürden. Positiv wird bewertet, dass künftig Baustandards für Nebenstrecken abgesenkt werden können. Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene schlägt zudem vor, nicht mehr bei jedem einzelnen Elektrifizierungsvorhaben eine Kosten-Nutzen-Bewertung vornehmen zu müssen.
Ist es volkswirtschaftlich sinnvoll? Na klar. Also wenn da Züge fahren, dann ist eine Elektrifizierung immer volkswirtschaftlich sinnvoll. Das muss ich nicht jedes Mal wieder im Detail untersuchen. Das kostet uns 2 bis 3 Jahre Zeit.
Beide Verkehrsverbände fordern nun eine Verschärfung des Elektrifizierungszieles auf 80 statt der geplanten 75% des Netzes, damit der Handlungsdruck endlich steige.
Dieter Nürnberger war das aus Berlin. Vor 5 Jahren hatte der frühere US-Präsident Donald Trump Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verhängt, die sein Nachfolger Joe Biden, zumindest für die EU, dann wieder ausgesetzt hat. Nicht aber für China. Und nun hat Biden heute Nachmittag angekündigt, der heute auf einer Wahlkampftour in Pittsburgh einen Stopp einlegt, diese Zölle nochmals deutlich anzuheben, zu verdreifachen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Doris Simon in Washington. Wie ernst ist denn diese Ankündigung zu nehmen und was steckt denn da dahinter?
Sie ist ernst zu nehmen und dahinter steckt Einmal natürlich der Wahlkampf, Sie haben es gesagt. Joe Biden will seinem Vorgänger Donald Trump nicht das Feld überlassen in der Frage, wer härter auftritt gegenüber China. Und bei der Wahl am 5. November ist Pennsylvania, dort liegt Pittsburgh, ein wichtiger Swing State. Den muss Biden gewinnen, wenn er eine Chance auf eine zweite Amtszeit haben will. Und deshalb ist er auch heute im Hauptsitz der Stahlarbeitergewerkschaft United Steelworkers da. Und was er tun wird, er wird Catherine Tai, die Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten, anweisen, weil er das selber nicht entscheiden kann, eine Untersuchung der Subventionen Chinas auch für den Schiffsbau einzuleiten. Und wie Sie gesagt haben, er wird sie auffordern, die Zölle, die derzeit bei 7,5% liegen, auf andere Stahlprodukte auf 25% anzuheben. Sie haben es auch erwähnt, er hat weitgehend die Zölle aus der Zeit von Donald Trump in Kraft gelassen. Und Catherine Tai, die seit längerem eine Untersuchung von Chinas Subventionsgebaren im Stahlbereich untersucht, sagte am Morgen vor dem Finanzausschuss des US-Senats, sie werde, Zitat, entschiedene Maßnahmen ergreifen müssen, um zum Beispiel Elektrofahrzeuge, andere Industrien vor subventionierter chinesischer Konkurrenz zu schützen. Die USA, so Tai, müssten die gleichen Wettbewerbsbedingungen für US-Arbeiter schaffen.
Ist denn dieser Protektionismus ökonomisch überhaupt zu begründen? Also wenn wir jetzt bei Stahl und Aluminium mal bleiben, werden die USA von chinesischem Stahl und Aluminium tatsächlich überschwemmt, sodass Biden die heimische Industrie und Arbeitsplätze schützen müsste?
Das war bis vor 10 Jahren vielleicht der Fall. Heute ist es definitiv nicht mehr so. Chinesische Stahlimporte machen weniger als 1% der US-Nachfrage aus. Die Importe sind seit eben diesem Höchststand drastisch zurückgegangen, laut Zahlen des US Census Bureaus. Die USA beziehen heute einen Großteil ihres Stahls aus Mexiko und Kanada. Aber Joe Biden hat diese milliardenschweren staatlichen Programme aufgelegt zur Förderung von Infrastrukturprojekten, zum Beispiel auch der Halbleiterindustrie oder sauberen Energieprojekten. Und das hat die Investitionsprogramme haben die Nachfrage nach Stahl angekurbelt. Und weil in China die Preise durch staatliche Subventionen und Programme 40% unter den US-Preisen liegen, fürchtet die US-Regierung, dass es jetzt wieder zu einem Anstieg kommen könnte der Importe von chinesischem Stahl. Und Bidens oberste Wirtschaftsberaterin Lionel Brainard hat das bezeichnet als ein ernsthaftes Risiko für die Zukunft der amerikanischen Stahl- und Aluminiumindustrie. Die amerikanische Produktion, die Investitionen, die jetzt gemacht würden, die müssten vor unfairen Exporten geschützt werden.
Doris Simon war das aus Washington. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und wir bleiben noch einen Moment in den USA, denn von dort kamen ja gestern Abend auch interessante Aussagen vom US-Notenbankchef Jerome Powell, der eine weiterhin straffe Linie bei der Geldpolitik signalisiert hat, weil die Inflation dort einfach nicht runtergehen will. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie kamen diese Aussagen denn an?
Ja, sie machen nachdenklich. Diese neuen Zahlen machen einfach deutlich, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis eine Zinswende eingeleitet werden könne. Im März sind die Inflationsdaten höher ausgefallen als erwartet. Auch der US-Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Das einfach lässt vermuten, dass die Notenbank in den USA die Zinsen später senken wird als lange Zeit gedacht. Ganz anders die Situation in der Eurozone. Die Wirtschaft schwächelt, vor allem was Deutschland, also die größte Volkswirtschaft in der Region, betrifft. EZB-Chefin Christine Lagarde hat die Tür für baldige Zinssenkungen auch weit aufgestoßen. Dadurch wird das Investieren und das Krediteaufnehmen billiger. Das könnte sich aber auch auf den Euro auswirken. Der DAX jetzt am Nachmittag nur noch leicht im Plus. Er steht bei 17.791 Punkten. Dämpfend wirkt natürlich die unsichere Lage im Nahen Osten. Einige Unternehmen haben sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Auch das zeigt Wirkung.
Und nach oben gezogen hat heute in jedem Fall auch die Adidas-Aktie. Was treibt denn da den Kurs?
Die Papiere sind zwischenzeitlich so teuer wie seit 2 Jahren nicht mehr, steigen um 8,4% sind die großen Gewinner im DAX. Ja, der Sportartikelhersteller hatte wirklich einen guten Start ins neue Jahr. Die vorläufigen Zahlen besser als erwartet. Adidas stellt für das Gesamtjahr nun eine Umsatzsteigerung im mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz in Aussicht. Es wird auch mit einem deutlich höheren Betriebsergebnis gerechnet.
Jubel bei den BVB-Fans nach dem Einzug ins Halbfinale der UEFA Champions League. Auch Jubel bei den BVB-Aktionärinnen und Aktionären?
Ja, zumindest ganz lange Zeit in der Champions League zu spielen, bedeutet auch Imagegewinn. Es geht um Geld, um viel Geld. Wenn ein Unternehmen wie der BVB jetzt an der Börse gelistet ist, kann das auch Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Aktien zunächst deutlich im Plus, sie drehen aber am Nachmittag leicht ins Minus. Fußballaktien sind ja ganz besondere Papiere. Es sind Liebhaberstücke, sagen viele. Zumindest ist es eine Möglichkeit, den Verein in finanzieller Art und Weise zu unterstützen.
Der Autozulieferer Continental, der hat heute Zahlen veröffentlicht, die fielen aber gar nicht gut aus, oder?
Und zwar für die Autozulieferersparte, da muss sich Continental umorientieren. Einige Produkte werden in der Welt der E-Mobilität schlicht und einfach nicht mehr gebraucht. Und Aktien von Continental geben mehr als 5% nach.
Was macht der Euro?
Der wird mit einem $1,0638 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,49 auf 2,52% gestiegen. Und für die Feinunze Gold muss man $2,385,65 bezahlen.
Claudia Werle war das aus dem Frankfurter Börsensaal. Vielen Dank. Civil War heißt der neue Film von Regisseur Alex Garland. Dazu gleich mehr in Kultur heute dann mit meiner Kollegin Anja Reinhardt am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse, sagt Eva Bahner.